Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen erst jetzt. Aber sie sind, nachdem die Finanzen schon geklärt sind, kaum mehr als ein Nachspiel. Merz wird dabei seiner Linie treu bleiben, sich nicht in Details zu verlieren. Zunächst toben sich Fachpolitiker in Arbeitsgemeinschaften aus. Jede AG bekommt die Vorgabe Schriftgröße 11, Schriftfarbe Schwarz Kalibri, Zeilenabstand 1,5. Dies soll dem alten Trick vorbeugen, einfach die Schrift zu verkleinern, um mehr Text unterzubringen. Maximal 15 Seiten dürfen es werden. Keine einzige AG hält sich daran. Immerhin, ein paar Tage lang wird Vertraulichkeit gewahrt. Die AG-Vorsitzenden laden die Papiere in eine speziell dafür eingerichtete Cloud hoch. Nur die wenigen Mitglieder einer Steuerungsgruppe haben darauf Zugriff. Doch ausgerechnet hier gibt es einen Maulwurf. Jemand lädt die AG-Papiere aus der Cloud herunter und verteilt sie großzügig an Journalisten. Daraufhin wird der Versuch, die Koalitionsverhandlungen zu digitalisieren, abgebrochen. In der Endphase der Verhandlungen werden wieder Ausdrucke angefertigt und Papierkopien verteilt. Die Texte der AGs werden von den Spitzenpolitikern zu einem Gesamtdokument zusammengefügt, dafür werden sie abwechselnd vorgelesen. Für die SPD liest Klingbeil, manchmal löst ihn Generalsekretär Matthias Miersch ab. Bei der Union lesen Thorsten Frey und Alexander Dobrindt, manchmal auch Jens Spahn. Friedrich Merz liest nicht vor. Er macht auch so gut wie keine Anmerkungen zum Gelesenen. Ein Redaktionsteam, das den bisher gefundenen Konsens sprachlich glätten soll, hat schon mit der Arbeit begonnen. Da schickt die SPD am Sonntag, dem 6. April, eigentlich haben die Unterhändler einen freien Tag vereinbart, plötzlich ein Zahlentableau an die Union. Darin sind unterschiedliche Steuerarten aufgeführt, ebenso die Erhöhungen, die sich die SPD jeweils vorstellt. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Kapitalertragssteuer, alles dabei. Nach der Schuldenbremse steht nun das nächste Dogma der Union zur Disposition. Keine Steuererhöhungen. Soll das etwa auch noch fallen? Linnemann schlägt am nächsten Morgen vor, die Führungsgremien der Unionsparteien zu Sondersitzungen zusammenzurufen. Dort könnten sich Merz und Söder die Legitimation holen, die Koalitionsverhandlungen abzubrechen. Doch der CSU-Chef weist dies zurück. Wenn wir den Revolver auf den Tisch legen, müssen wir auch abdrücken wollen, sagt Söder. Er will nicht abdrücken, er will diese Koalition. In diesen Stunden brechen weltweit die Börsen ein. Trumps Ankündigung, die ganze Welt mit absurd hohen Zöllen zu belegen, löst Panik unter den Anlegern aus. Und ausgerechnet jetzt soll Deutschland demonstrativ die Steuern erhöhen? Andererseits, ausgerechnet jetzt die Koalitionsgespräche platzen zu lassen, wäre ein fatales Signal der Instabilität. Merz muss die Entscheidung treffen. Um 11 Uhr sollen die Verhandlungen beginnen. Noch auf der Autobahn nach Berlin verfasst Merz im Dienstwagen ein kurzes Papier, mit dem er jede Steuererhöhung ausschließt. Jetzt hat es die SPD schriftlich. Wieder wird Dobrindt losgeschickt. Mit Klingbeil lotet er Lösungswege aus und schon am Montagabend gelten die größten Knoten als gelöst. Die SPD verzichtet auf Steuererhöhungen, dafür bleibt die Rente in der jetzigen Höhe garantiert. Der Mindestlohn wird angehoben, dafür bekommt die Union eine härtere Migrationspolitik. Die Ressortverteilung spiegelt die Schwerpunkte. Friedrich Merz hat sich ein außenpolitisch schlagkräftiges Kanzleramt gebastelt, auch das Auswärtige Amt geht an die CDU. An den Grenzen soll Dobrindt als Innenminister nachholen, was Merkel 2015 versäumte, Zurückweisungen. Dafür erhält die SPD das mächtige Finanzministerium für Lars Klingbeil als Vizekanzler und behält das Arbeitsministerium. Die großen Sozialreformen, die schon unter Merkel von den Jüngeren in der Union vergeblich erhofft wurden, wird es wieder nicht geben. Für Rente, Gesundheit und Pflege sieht der Koalitionsvertrag nur die Einrichtung von Kommissionen vor, die sich Gedanken machen sollen. Das Wirtschaftsministerium wirkt arg gestutzt. Die Regierung Merz steht. Als Minister in diese Regierung einzutreten, lehnt Carsten Linnemann ab. Die spektakulären Hintergründe für seine politische Kehrtwende bei der Schuldenbremse und die Art, wie er hinter den Kulissen die Verhandlungen geführt hat, sie geben einen Einblick, wie Friedrich Merz, der neue Kanzler, handelt und was ihn bewegt. Nicht zuletzt unter dem Druck der äußeren Umstände. Wie sehr Merz aber von den Ereignissen und seiner Art, politisch zu handeln, auch getrieben wird, zeigt sich auf dramatische Weise im Umgang mit den Rechtsextremen schon in den Wochen vor der Bundestagswahl. Es wird seine Partei fast zerreißen und eine schwere Belastung für seine zukünftige Regierung.